Schönen guten Morgen. Ist gut zu verstehen? Es geht oder es ist sehr gut zu verstehen? Gut. Noch eine kleine Anmerkung. Als ich im Dezember das letzte Mal gepredigt habe, war es so, dass wir leider nur Stille aufgenommen hatten und deswegen die Predigt nicht ins Internet stellen konnten. Das ist dem einen oder anderen vielleicht schon aufgefallen. Axel war so freundlich dafür, jetzt den Text der Predigt einzustellen. Müsst ihr zwar lesen, könnt ihr nicht nur hören, aber immerhin ist die Predigt nicht verloren gegangen dadurch, dass die Aufnahme nicht funktioniert hat. So, unser Predigttext für heute hat Juli schon vorgelesen. 1. Korinther 13, 1-13. Denke ich, ein sehr bekannter Text. Den Brief dazu hat Paulus irgendwie um 55 nach Christus geschrieben, als er auf seiner dritten Missionsreise war. Und auf der Missionsreise davor, auf der zweiten, da war er etwa anderthalb Jahre in Korinth. Davon auszugehen, dass in der Zeit auch die Gemeinde dort entstanden ist, an die er dann von seiner dritten Missionsreise geschrieben hat. Was wichtig ist, ist, dass jetzt aus der Ferne von Paulus Hinweise gegeben werden zu offenen Fragen und Entwicklungen in der Gemeinde. Er erwähnt schon zu Beginn des Briefes, dass es Streit gegeben hat in Korinth. Auch erwähnt er, dass sie ihm einen Brief geschrieben haben, in welchem sie bestimmte Themen angesprochen haben, so dass er in diesem Brief natürlich auch dann auf konkrete Anfragen und Vorfälle in der Gemeinde in Korinth reagiert. Paulus versucht den Christen in Korinth einen Weg zwischen Beliebigkeit und extremen Idealen aufzuzeigen. Das ist natürlich immer eine Gratwanderung zwischen Beliebigkeit und extremen Idealen. Der Predigttext ist auch bekannt als Hohelied der Liebe. Und jeder von uns dürfte schon Predigten darüber gehört haben. Ich denke mal, und nicht zuletzt wird vielleicht der eine oder andere von uns den Text auch von seiner eigenen Trauung kennen, weil die Predigt darum ging oder er ihn da als Trauspruch genommen hat. Am Anfang, also in den Versen 1-3, geht es darum, was wir alles Herausragendes tun können. In Engelszungen reden, prophetisch reden, alle Geheimnisse wissen und alle Erkenntnis haben, durch Glauben Berge versetzen, alles, was ich habe, den Armen geben oder mich selbst opfern. Und das ist mit Verlaub gesagt ein ziemlich beeindruckender Katalog. Das können wir alles als Christen. Aber ohne Liebe ist das alles nichts nütze, schreibt Paulus. Also wie jetzt? Der Berg steht tatsächlich woanders, Alpen weg, für freie Sicht aufs Mittelmeer. Aber das ist zu nichts Nütze, obwohl das physisch passiert ist. Und es ist trotzdem sinnlos? Leider ja. Die Liebe ist der Dreh- und Angelpunkt allen Wirkens als Christ. Ohne Liebe ist alles nichts. Um das besser zu verstehen, müssen wir uns vielleicht einfach mal kurz ansehen, was Liebe in diesem Zusammenhang meint. Im griechischen Urtext der Bibel wird im Wesentlichen zwischen drei verschiedenen Arten von Liebe unterschieden. Eros, Philia und Agape. Da es diese Unterscheidung in der deutschen Sprache nicht gibt, steht hierfür in unseren Bibeln normal immer der gleiche Begriff Liebe. Die drei Begriffe, wie sie unterschieden werden, wie Eros, ist eine begehrende Liebe, die, wie es Wikipedia sagt, mit großer Heftigkeit für sich die Erlangung seines Liebesobjekts oder eine Verbindung zu diesem anstrebt. Lange Rede, kurzer Sinn, kennen wir brennen und kennen keine Rücksichten, Hemmungen und sind bereit, alles zu tun. Eros ist vorrangig ein Gefühl und enthält meist auch eine sexuelle Komponente. Philia oder Philien ist die Freundes- und Bruderliebe. Diese enthält in der Regel keine sexuelle Komponente und meint die enge Verbindung und Zuneigung zwischen Freunden und Verwandten. Agape hingegen ist die sogenannte göttliche Liebe. Sie ist kein Gefühl, sondern eine willentliche Entscheidung aus der Wertschätzung heraus, die jedem gebührt, während Philia sich auf Menschen richtet, mit denen man besonders verbunden sein möchte oder ist. Agape sucht aktiv das Beste für den anderen und macht sich unabhängig von eigenen Bedürfnissen. Können wir noch lange auseinander dividieren, aber ich glaube, es ist trotzdem grob deutlich geworden, wie die drei Arten von Liebe sich unterscheiden. Paulus spricht hier in diesem Text ausschließlich von Agape, also der Liebe, die aktiv das Beste für den anderen sucht. Einmal mehr können wir hier sehen, dass es Gott nicht vorrangig darauf ankommt, was ich tue, sondern zuerst darauf, warum ich es tue. Tue ich etwas zuerst für mich, weil ich einen Vorteil davon habe? Oder tue ich es, weil es das Beste für den anderen ist, auch wenn ich keinen Vorteil davon habe? Vielleicht sogar Opfer dafür bringen muss? Ein Beispiel. Aus welchem Grund rede ich in Sprachen oder prophetisch? Vielleicht erhalte ich dafür Aufmerksamkeit. Mache ich es aber deswegen und nicht, um jemand anderen damit weiterzubringen oder zu unterstützen, dann ist es laut Paulus zu nichts nütze. Und darum gehört das Gebet in Sprachen zuallererst in stille Kämmerlein, wo ich mit Gott alleine bin. Sprachengebet in der Öffentlichkeit hingegen ist aus gutem Grund an eine Auslegung gebunden, weil es für die anderen Anwesenden sonst ja auch keinen Sinn ergibt, wenn sie die Sprache nicht sprechen. Wenn sie den Inhalt nicht verstehen, kann es sie logischerweise nicht entmutigen, nicht ermutigen, ihnen Wegweisung geben oder sie zurechtweisen. Es ist eben, wie Paulus schreibt, zu nichts nutze. Außerdem bete er, Aufmerksamkeit zu verschaffen. Agape bedeutet in diesem Fall also, sich immer restriktiv zu prüfen, ob mein Sprachengebet in der Öffentlichkeit wirklich dafür vorgesehen ist und bevor ich anfange, in Sprachen zu beten, sicherzustellen, dass ich zum Besten des anderen oder der anderen es tue und nicht aus Eigennutz. Ja, ich hoffe, der Grundgedanke ist klar geworden. Ich habe nichts gegen Sprachengebet, aber warum tue ich das? Wenn ich es für mich tue, ist es zu nichts nütze. Kurzer Einschub zur Beruhigung. Wir sind uns unserer Motive in den seltensten Fällen vollständig sicher. Das ist normal und das ist völlig okay. Wer weiß schon immer genau, warum er etwas tut, bis ins letzte Kleine. Und auch wenn sich niemand findet, der mein Sprachengebet auslegt, heißt das nicht, dass ich falsch lag. Vielleicht hat jemand unter den Anwesenden die Auslegung, traut sich aber nicht oder ist sich unsicher, ob das wirklich die richtige ist. Deswegen lassen wir uns nicht entmutigen. Aber rennen wir auch nicht einfach los, ohne vorher kurz nochmal nachzudenken. Es geht vor Gott nicht darum, dass wir immer alles perfekt machen. Vielmehr sollen wir an Gottes liebevoller Hand lernen, was richtig ist. Und das ausdrücklich auch, indem wir Fehler machen. Gott kann aus unserem Mist Dünger machen. Und Dünger schafft Wachstum. Gott wird uns eines Tages nicht fragen, ob wir alles richtig gemacht haben, sondern ob wir die Menschen geliebt haben. Und zwar im Sinne von Agape. Ich sage das nochmal, weil ich halte das für einen ganz zentralen Punkt. Gott wird uns eines Tages nicht fragen, ob wir alles richtig gemacht haben. Mag sein, dass wir uns das fragen. Aber er wird sich in erster Linie dafür interessieren, ob wir die Menschen geliebt haben. Das sollte unser Motiv sein. Unsere Aufgabe ist immer und immer wieder, uns zu fragen, ist es für das Wohl des anderen oder treiben mich eher eigene Motive? Dieser Lernprozess ist Bestandteil jedes geistlichen Wachstums. Warum tue ich etwas? warum will ich das jetzt sagen? Für wen? Fehler sind nicht das Problem. Gott kann damit umgehen oder damit kann Gott umgehen. Zu nichts Nutze sind aber dann eben auch richtiges Handeln und große Taten, wenn sie aus den falschen Motiven erfolgen. Vers 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Gut, sind wir bei der Frage, was hat das mit Agape zu tun? Das ist ganz einfach. Wenn ich das Wohl des anderen im Blick habe, werde ich nicht ungeduldig. Werde ich nicht unfreundlich. Agiere ich nicht mutwillig und willkürlich. Flustere ich mich nicht auf. Verhalte mich nicht unanständig. Ärgere mich nicht. Das ist ein guter Punkt. Ärgere ich mich, weil der andere meinen Rat nicht annimmt oder Hilfe schroff ablehnt? Oder die Dinge nicht so sieht wie ich? Der Volksmund ist hier sehr präzise. Ich ärgere mich. Nicht der andere, ich ärgere mich. Über. Warum ärgere ich mich? In den meisten Fällen, weil ich mich nicht wertgeschätzt oder zurückgesetzt fühle. Darum geht es aber eben gerade nicht bei Agape. Weil ich das nur empfinden kann, wenn ich mich wichtiger nehme als den anderen. Nehme ich den anderen aber wichtiger als mich, habe ich keinen Grund, mich zu ärgern. Dann finde ich seine Ablehnung vielleicht schade für ihn, kann aber gleich nach neuen Wegen suchen, ihn anders zu unterstützen. Ja? Wir können Ärger als Indikator einsetzen. Ich ärgere mich. Innehalten, nachdenken, warum? War mein Motiv falsch? Ging es mir so sehr um mich, dass ich mich deswegen ärgere? Lass uns Ärger nicht christlich verbrämt wegdrücken, sondern als Hinweis benutzen, als wenn mir jemand auf die Schulter tippt. Warum ärgere ich mich jetzt? Negative Emotionen wie Ärger, Ungeduld, Eifer, Verletztsein, Selbstmitleid und anderes entstehen nur, wenn meine Interessen beeinträchtigt werden. Wenn meine Wünsche nicht erfüllt werden, bremst mich das aus und frustriert mich. Das geschieht, wenn es mir mehr um mich als den anderen geht. Und das ist eben gerade keine Agape. Agape hofft weiter, glaubt weiter, erduldet weiter, auch in Rückschlägen. Aber immer nur dann, wenn es vor allem um den anderen geht und nicht um mich. Vers 8 bis 10. Die Liebe höret nimmer auf, wodurch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Nichts ist perfekt, was wir hier tun. Und nichts funktioniert ewig. Nur die Liebe hat ewigen Bestand, zumindest in Form von Agape. Von Eros Liebe haben wir sicher alle schon erlebt, dass Begehren und Anziehung irgendwann nachlassen und vielleicht ganz verschwinden. Das muss nicht immer so sein, aber dass Eros Liebe nie aufhört, kann man nur wirklich nicht sagen. Philia-Liebe hängt oft davon ab, dass sie erwidert wird. Nicht vom anderen geteilt zu werden, tut ihr nicht gut. Dann kostet sie Kraft und erlischt irgendwann. Auch das muss nicht immer so sein. Aber auch Philia-Liebe hat keineswegs ewigen Bestand. Agape-Liebe hingegen hat einen Unterstützer, der uns immer wieder Kraft gibt und uns durchträgt. In guten wie in schlechten Zeiten. Und das ist Gott selbst. Agape ist nicht nur die Liebe, mit der Gott uns liebt, sondern auch die Liebe, die Gott in die Welt und in unser Leben gebracht hat. Von Haus aus können wir das nur sehr begrenzt, aber Gott hat uns versprochen, mit uns zu gehen und uns die Kraft und Liebe zu schenken, die wir selber nicht aufbringen können. Wenn ich also Agape lebe, rüstet er mich immer wieder aufs Neue mit mehr Kraft und Agape aus. Deswegen hört Agape-Liebe wirklich niemals auf. Vers 11 und 12. Als ich ein Kind war, schreibt Paulus, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, aber dann werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Heißt auf Deutsch, keiner von uns hat gleich den Durchblick. Auch unsere Liebe verwandelt sich fortwährend als Christen. So wie mein ganzes Leben als Christ ein Wachstumsprozess ist. Darauf weist auch Paulus hin, wenn er davon schreibt, dass er ein Kind war und das Kindliche abtat, als er erwachsen wurde. Gottes Plan für uns ist ein Wachstumsprozess. Ein Lauf des permanenten Dazulernens, der nie ganz abgeschlossen ist. Wir sind ungeduldig mit uns? Gott ist es nicht. Er weiß um das richtige Tempo für mich. Er lässt sich von Verzögerungen und Rückschlägen nicht entmutigen, weil seine Liebe zu uns Agape ist. Wir selber haben hingegen meist unrealistische Vorstellungen, wie weit oder wie reif wir schon sind oder sein müssten. Wir hängen in der Realität unseren Möglichkeiten zur Reifung und zum Wachstum gleichzeitig aber oft weit hinterher. Wenn wir dabei realistischer werden wollen, glaube ich, dass für uns auch hier wichtig ist, Agape-Liebe richtig zu verstehen. Ich kenne viele Christen, die überzeugt sind, dass alle Menschen zu lieben auch bedeutet, sie zu mögen und ihnen alles zu verzeihen. Die sich an den Wünschen des anderen orientieren und denken, ihn dadurch uns zu unterstützen und im Erfüllen seiner Wünsche zu lieben. Das ist aber nicht Agape. Agape sucht das Beste für den anderen und das stimmt selten mit seinen Wünschen überein. Vielmehr ist es für uns oft besser, wenn unsere Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Denn das, was ich mir wünsche, ist oft nicht das Beste für mich. Eltern wissen das. Denn viele Wünsche der Kinder würden diesen nichts Gutes tun. Deswegen ist Kindererziehen permanent damit verbunden, ihnen Wünsche abzuschlagen. Wir wissen aufgrund unseres Erfahrungs- und Wissensvorsprungs oft sehr genau, dass es nicht gut für das Kind ist, diesen oder jenen seine Wünsche zu erfüllen. Sind wir deswegen fies zu unseren Kindern? Nein, wir tun das explizit deswegen, weil wir das Beste für unsere Kinder wollen und wissen, dass das jetzt nicht das Beste für unser Kind ist. Das ist Liebe und nicht Gemeinheit. Die meisten von uns werden auch als Erwachsene schon Situationen erlebt haben, in denen nicht das gewünschte Ergebnis eintrat. Und wo sich hinterher Möglichkeiten ergeben haben, die sonst nicht möglich gewesen wären. Das ist natürlich nicht immer so. Ebenso, wie wir das auch keineswegs immer verstehen, wenn das so ist. Wir dürfen uns aber sicher sein, dass Gott immer nur das Beste für uns will. Auch wenn wir das noch nicht verstehen. Paulus endet den Abschnitt mit Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Das heißt nicht, dass Glaube und Hoffnung egal oder unwichtig wären. Paulus stellt heraus, dass alle drei von herausragender Bedeutung sind. Nur die Liebe noch etwas mehr als Glaube und Hoffnung. Alle drei sind grundlegende Bestandteile unseres Christseins. Sie tragen uns als Christen gemeinsam durch diese Welt, aber die Agape-Liebe ist noch mehr als Glaube und Hoffnung, ein Zeugnis für Gottes Liebe zu uns und zu jedem Menschen. Jesus sagt dazu in Johannes 13, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, Agape, damit auch ihr einander liebt, Agape. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Agape. Wir sollen uns untereinander lieben, mit Agape-Liebe. Wenn wir das tun, wird jeder daran sehen, dass wir Jesu Jünger sind und dass unser Gott real ist. Und wenn wir untereinander lieblos sind, taugen wir nicht mehr als Zeugnis für Jesus. Das ist der Gegenschluss dazu. Solange wir schlecht übereinander reden, können wir noch so viele tolle Dinge tun. Ohne aktiv das Beste für den anderen zu suchen, sind auch die größten Opfer zu nichts nütze. Nichtchristen haben ein sehr feines Gespür für unsere Motive. Sie merken sehr schnell, wenn ich nicht etwas nicht für den anderen tue und mich selber wichtiger nehme. Das war's dann mit dem Gewinn verlorener Menschen für das Reich Gottes. Sie werden weiter verloren sein, wenn wir keine Agape-Liebe untereinander haben. Auf dem Hintergrund ist es im Endeffekt das Gleiche, ob wir untereinander schlecht denken und lieblos zueinander sind, oder ob wir einem verlorenen Menschen höchstpersönlich das Himmelstor direkt vor der Nase zuknallen. Ist das übertrieben? Vielleicht. Das ist sicher sehr zugespitzt. Aber der Zusammenhang lässt sich nicht bestreiten. Solange meine Lästerei von heute einen Nichtchristen davon abhalten kann, sich mehr für Jesus zu interessieren, sollten wir das sehr ernst nehmen. Streben wir mehr nach Agape, nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch im Umgang miteinander. Auch wenn ich dafür Opfer bringen muss und mir das vielleicht nie gedankt wird. Es ist eine Sache, das Richtige zu tun. Aber vor Gott ist es noch wichtiger, das Richtige auch richtig zu tun. Nämlich aus den richtigen Gründen. Ohne Agape-Liebe ist alles nichts. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Ja, lieber Vater im Himmel, du hast uns mit Agape geliebt von Anfang an und ohne darin nachzulassen. Das hast du uns mitgegeben. Wir können das nur bei dir kriegen und wir können das nicht selber machen, aber du gibst so reichlich, dass das aus uns auf der anderen Seite direkt wieder rauslaufen kann zu den Menschen. Das ist ein Prozess, in dem wir alle unterwegs sind und niemand von uns darin ist perfekt. Aber ich bitte dich, dass du uns alle immer wieder ermutigst und uns hilfst, den nächsten Schritt zu sehen, wie wir darin wachsen können, diese deine Agape-Liebe weiterzugeben und auch untereinander zu lieben. Wir können das, weil du es uns möglich machst. Ich bitte dich, dass du uns mehr hilfst, dem nicht dauernd im Wege zu stehen, sondern das zuzulassen und durchzulassen. Es beschenkt uns ja auch ganz reich. Und ich danke dir, dass du ein unendlicher Quell dieser Liebe bist. Es ist so gut zu wissen, dass wir zum Größten gehören, den es gibt. Zu dem Einzigen, der diese Liebe hat und geben kann. Zu dem Herrn aller Herren. Ich danke dir dafür. Amen.